أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Heute geht es weiter mit der Ära des Kalifen Hisham ibn Abd al-Malik. Aber wir werden jetzt nicht über ihn reden, sondern über eine Schlacht in dieser Zeit. Und diese Schlacht, über die wir reden, ist eine besondere Schlacht, denn es ist die letzte Schlacht der Muslime in Europa, also die von der Ausbreitung her. Weiter kamen die Muslime nicht. Und es geht um die Schlacht von Poitiers in Frankreich, 100 Kilometer ungefähr südlich von Paris. Also da sieht man, wie weit die Muslime gekommen sind, also kurz vor Paris. Das heißt, Südfrankreich wurde schon eingenommen, die großen Teile. Ja, also der Bereich, wie gesagt, von Gallien. Und diese Schlacht ist natürlich besonders für die Europäer eine besondere Schlacht. Man hat Europa verteidigt vor den Muslimen. Aber, wie wir noch sehen werden, einige Historiker haben gesagt, dass dies auch ein Nachteil war. Denn die Muslime waren damals oder stellten damals die Moderne dar, die Wissenschaft dar. Und die nicht-muslimischen Gebiete waren noch sehr, sagen wir mal, nicht so sehr zivilisiert, ja, nicht so sehr entwickelt. Das heißt, wie man sagt, der normale Bewohner in Andalusien konnte Gedichte aufsagen. Also der Bauer war so gebildet und hat Ahnung gehabt, im Gegensatz zu den Bewohnern in anderen Gebieten, die nicht so, wo die Bildung oder die Wissenschaft nicht so verbreitet war. Ja, also sie sagen, wären die Muslime weitergekommen, hätte Europa viel früher Anschluss bekommen an Wissenschaft. Ja, aber wie dem auch sei, es geht darum, diese Schlacht heißt auf Arabisch, die Schlacht von Balat al-Shuhada, die Straße der Märtyrer. Warum? Weil so viele Kämpfer gefallen sind. War eine gewaltige Schlacht. Und in dieser Zeit war natürlich Spanien, also Andalusien, ja, Andalusien unter der Herrschaft der Muslime. Wir haben das letzte Mal schon, oder also vorletztes Mal, nicht im letzten Vortrag, über die Schlacht von Toulouse gesprochen. Und dort war ja der Kommandeur As-Samh ibn Malik. Und in Toulouse haben die Muslime gegen die Franken gekämpft, aber sie haben verloren und As-Samh ist gefallen. Ja, er wurde getroffen und er ist gestorben. Und dies führte zu einem Chaos in den Reihen der Muslime. Sie haben sich zurückgezogen. In dieser Zeit, als As-Samh ibn Malik gestorben ist, und er war der Anführer, kam dann Abdurrahman al-Rafiqi. Und diese Persönlichkeit ist die Persönlichkeit überhaupt in diesem Geschehen jetzt. Abdurrahman al-Rafiqi lernte unter anderem von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Also wir reden hier von einem Tabi'i. Ein Tabi'i, der kurz vor Paris war. Das ist schon etwas Gewaltiges, oder nicht? Wir reden über einen Tabi'i und der war hier, gerade um die Ecke. Das heißt, die Muslime sind sehr, sehr weit gekommen. Noch einmal, nicht weil sie einfach grundlos kämpfen wollten oder den Islam mit Schwertern ausbreiten wollen, wie die Orientalisten es unterstellen. Sondern noch einmal, die Gegebenheiten waren so, es gab keine Grenzen. In der früheren Zeit gab es keine Grenzen, sondern der Stärkere gewinnt. Punkt, aus, Ende, Schluss. Und der Stärkere versucht immer, Land zu gewinnen. Es war nicht so, okay, wir haben jetzt eine Vereinbarung, hier sind die Grenzen, das war's jetzt. Ich sorge gar nicht dafür, dass ich noch mehr Land gewinne. Nein. So, und das heißt also, du wartest nicht, bis dein Feind angreift. Denn es war bekannt bei allen, ob Muslime oder Nicht-Muslime, du wirst irgendwann angegriffen. Und genauso war das auch hier, dass die Franken und die anderen, die mitgemacht haben, es waren ja auch also Gebiete wie bei den Wikingern und so, die mitgemacht haben, ja, und so weiter. Und die haben sich formiert und wollten die Muslime angreifen. Denn sie haben gemerkt, okay, die Muslime haben Andalusien eingenommen, so können wir das nicht belassen. Und das war immer der Fall, ob es jetzt die Römer, die Byzantiner waren, die die Muslime angegriffen haben, schon zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder eben zur Zeit der Sahabe. Das war immer so. Das heißt, es war nicht so, dass die Muslime gesagt haben, so, wir wollen jetzt alle zum Islam zwingen und deswegen kämpfen wir. So war es nicht. Abdurrahman al-Ghafiqi, diesen Namen sollte man zumindest mal gehört haben, war dann der Kommandant oder Kommandeur der Muslime in Andalusien. Und in der Zeit von Umar ibn Abdul Aziz war ja, das hatte ich schon mal erwähnt, der Befehl, ihr sollt nicht weitermachen. Erstmal Ruhe. Danach, nach der Zeit von Umar ibn Abdul Aziz, ging es dann weiter. Aber als er dann die Führung übernommen hat, übergangsweise, bis der nächste Wali, also Statthalter, Gouverneur, bestimmt wird vom Kalifen in Damaskus. Also die Zentrale ist in Damaskus, Asch-Scham. Dieser Kalif, also damals, hat dann einen Statthalter beauftragt, und zwar Anbasa ibn Suhaim al-Kalbi. Er wurde Statthalter. Und hier zeigt sich schon mal das noble Verhalten von Abdurrahman al-Ghafiqi. Er war jetzt Anführer und jetzt kam der Brief vom Kalifen, so, bitteschön zurück, hier, wir haben einen Gouverneur. Der hat nicht gesagt, wie, da kommt jetzt ein Gouverneur, ich habe doch die ganze Zeit gekämpft. Er hat gesagt, okay, der Kalif hat gesagt, zurück. So ist ein Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Der Gläubige, also die Bedeutung des Hadiths, der gläubige Muslim ist jemand, wenn er an vorderster Front eingesetzt wird, ist er an vorderster Front. Wenn er ganz hinten eingesetzt wird, bei denen die die Verletzten behandeln oder gucken, dass die Krieger Essen bekommen. Ja, also jetzt keine so angesehene Rolle. Und wenn er hinten ist, ist er hinten. Das heißt, der Muslim, der will nicht nur die höchste Stufe. Es gibt jemand, der macht eine Arbeit. Okay, sei froh. Nee, ich muss es sein. Das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit hat viele muslimische Projekte aufgehalten. Warum? Weil jeder der Chef sein will. Aber ich kann mehr. Ist egal, ob du mehr kannst oder macht er seine Arbeit gut. Salam alaikum, das war's. Du bist gebildeter, du bist gelehrsamer, du hast mehr Erfahrung. Das ist uninteressant jetzt. Dieser Mensch, egal wo, ob das eine Moschee ist, ob das ein Verein ist, ist egal, was es ist. Jemand macht seine Arbeit gut. Du bist viel besser, aber er macht seine Arbeit gut. Das war's. Wallahi, dieser Mensch sagt dir, guck mal, du hast mehr Wissen, bitte übernimm du. Okay, das ist wieder was anderes. Aber du darfst nicht dieses Projekt behindern, nur weil du nicht der Chef bist. Und dieser noble Charakterzug ist sehr schwierig. An-Nafs, die eigene Seele, zu bändigen. Sei ruhig. Deine Seele sagt, du bist doch besser, du bist doch intelligenter, du hast viel mehr drauf. Er macht seine Arbeit gut, Alhamdulillah. Das bedarf viel Ikhlas. Weil es geht dir um was? Es geht dir darum, dass es den Muslimen gut geht. Ob durch dich oder durch einen anderen, ist doch sowas von egal. Und nicht nur das. Abdurrahman al-Ghafiqi hat dann 7 Gouverneure erlebt, bis er schlussendlich zum Gouverneur ernannt wurde. Muss man sich mal vorstellen. Also er war ja Übergangsgouverneur. Ja? Dann kam der Erste, der Zweite, 7 Gouverneure. Also nicht nur, also das heißt, ein Shaitan kann mit so einem spielen und sagen, okay, einmal, okay, haben wir verstanden. Jetzt das Zweite, schon wieder ich nicht. Ja, der Dritte, schon wieder ich nicht. Was hätte unser einer gemacht? Okay, geht, macht ihr alleine. Ich gehe nach Hause, es reicht mir. Oder nicht? Aber nein, er war unter allen Gouverneuren immer da. Bis irgendwann er als Gouverneur, zum Gouverneur ernannt wurde. Anbasa ibn Suhaim hat natürlich weiter Kriege geführt. Noch einmal, warum immer Kriege? Weil, noch einmal, die anderen, die Gegner, die Franken, die haben ja auch nicht Ruhe gegeben, ja, sondern das war ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Wie gesagt, es gab keine festen Grenzen. So eroberte er im Jahre 105 nach der Hijra, also 724 nach christlicher Zeitrechnung, die Provinz Septimania. Das ist so an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich heutzutage. Ja. Und er setzte seinen Marsch dann fort bis zum Fluss Rhon in Frankreich. Also der Gut, der fließt über mehrere Länder, aber es geht um ein Gebiet, Autun, ja, in Frankreich. Aber er wurde dann von den Franken überfallen und ist dann gestorben im Jahre 107. Nun, Abdurrahman al-Ghafiqi, warum gab es so viele Gouverneure? 7 haben wir gesagt. In Andalusien gab es viel Unruhe. Und das ist immer so. Allah subhanahu wa ta'ala hat das uns im Koran gesagt. Streitet euch nicht, ansonsten wird eure Stärke verschwinden. Streit innerhalb der Reihen führt zu Schwäche. Und so war das. Warum? Unter anderem waren, es gab viele Gründe für diese Streitigkeiten. Einmal Nationalismus. Die Gesellschaft in Andalusien bestand aus Arabern und aus Amazigh. Das war schon mal ein Punkt. Dann, die Araber selbst bestanden aus verschiedenen Ländern, verschiedene Stämme. Das war auch noch mal ein Punkt. Natürlich, die Muslime sind alle eine Ummah. Aber Shaitan nimmt diese Aspekte, um Streit zu stiften. Also waren sie nicht einer wie eine Mauer, ja, wie ein Körper, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis dieser Umma ist wie ein Körper, sondern es gab Streitigkeit. Und so kannst du nicht gegen deine Gegner kämpfen, wenn du innerhalb deiner Truppe viele Konflikte hast. Abdurrahman al-Ghafiqi konnte diese Sachen überwinden und er konnte die Umma vereinen durch Aufklärung. Es gibt keinen Unterschied. Amaziri, Arabi, wo ist das Problem? Arabi selbst von diesem Stamm, von jenem Stamm. Er selbst, heißt es, gehörte zu den jemenitischen Arabern. Ja. Auf jeden Fall, er konnte für Ruhe sorgen. Und das hat aber ein paar Jahre gedauert. Das ist nicht von heute auf morgen. Die Franken bedrohten aber das muslimische Gebiet. Also wir haben die Franken und wir haben die Goten. Und Al-Rafiqi hat sich dann vorbereitet, um gegen diesen Angriff zu wehren. Und so formierte er eine Armee, die Zahlen sind unterschiedlich. Also ich rede jetzt von den muslimischen Historikern, okay? Gibt natürlich auch die europäischen Historiker, die haben auch ihre Berichterstattung. Aber jetzt selbst unter den muslimischen, Minimum 40.000, höchstens 100.000. Irgendwie dazwischen. Aber eins ist sicher. Eins ist sicher. Die Franken plus Wikinger und was es da alles gab, waren um ein Vielfaches mehr. Also man sagt sogar 10-mal so viel. Also wenn es 40.000 waren, waren es 400.000 Franken und Goten und wie sie alle heißen und Gallier, was da alles gab. Ja? Also um ein Vielfaches. Das heißt, fast der Rest von Europa hat gekämpft gegen die Muslime. Nun kam, also die Muslime mussten jetzt weiterziehen. Dort gibt es ja diese Gebirgslandschaft, die Pyrenäen. Und das muss man wissen jetzt, weil also aus strategischen Gründen, Damaskus ist am Ende der Welt. Also bis da mal eine Nachricht kommt, hallo, wir brauchen Nachschub, ist der Krieg schon vorbei. So, ja, was ist mit Andalusien? Sie sind ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Das heißt also, wie soll Nachschub, also bis der Brief bei denen ankommt, bis Nachschub an Waffen oder eben Nahrung oder Personal, Krieger, bis die mal formiert werden, dauert das ewig. Das war ein Riesennachteil. Die Franken, die sind ja in ihrem Gebiet. Das ist ja ihr Gebiet, das ist ja vor ihrer Haustür. Das heißt, Nachschub ist kein Problem. Außerdem waren die schon 10-mal so viel wie die Muslime. Das war ein Problem, warum es dann eben zum Verlust kam. Auf jeden Fall, sie sind weiter bis ein Platz zwischen Tours und Poitiers. Ganz genau kann man es nicht bestimmen. Also heutzutage die Historiker, sowohl die Muslime als auch die europäischen Historiker sagen, wir können nicht 100% sagen, das war die Stelle. Aber irgendwo da. Und deswegen heißt ja die Schlacht von Tours und Poitiers. Also irgendwie, irgendwo an dieser Stelle. Jetzt gab es den Herzog von Aquitanien und der hieß Odo, ja, nicht Otto, Odo. Und der war jetzt der Erste, der mit den Muslimen zu kämpfen hat. Aber er war nicht so stark, also rief er seinen Rivalen, also es gab mehrere Fürsten, mehrere Herzoge und die haben ja selbst Rivalitäten gehabt. Jetzt rief er seinen Rivalen Karl Martell. Und dieser Name ist ein besonderer Name. In Neuseeland, als dieser Terrorist in die Moschee gekommen ist und die Leute abgeschossen hat, könnt ihr euch noch erinnern? Der hatte sein Maschinengewehr. Und auf diesem Maschinengewehr stand Karl Martell. Der dachte, der macht seine Schlacht hier weiter gegen die Muslime. Weil Karl Martell ist derjenige, der die Muslime besiegt hat. Der Europa gerettet hat vor den Muslimen. Und deswegen ist dieser Name und das Jahr 732 eine wichtige Zahl, 732 nach Christus, bei jenen, die eben diese Aspekte erwähnen, ja, wir müssen gegen die Muslime und so weiter, hier unser Vorbild ist Karl Martell und so weiter und so fort. Ja, also dieser Fürst, der wurde zu Hilfe gezogen von eben diesem Herzog und er hat gesagt, okay, wir sammeln jetzt eine Riesenarmee. Und er hatte die Idee, lass die Muslime herkommen. Weil er ganz genau weiß, diese Gebiete, die Muslime kennen sich nicht so gut aus wie die Franken selbst, wie die Europäer selbst. Wenn es regnet, wird es matschig. Das kennen die Araber nicht. Gut, die waren zwar schon in Andalusien, aber das Wetter in Spanien ist ja nicht so wie das Wetter in Frankreich. Ja, also das heißt, es gibt schon einige wenige Unterschiede, die aber ausschlaggebend sind in Kriegen. Auf jeden Fall sind die Muslime dann vorgerückt bis eben Poitiers. Dort angekommen, begann die Schlacht. Und die Muslime konnten standhalten. Die Schlacht ging 10 Tage. Und gekämpft wird immer von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang, wenn es Licht gibt. Abends gibt es kein Licht, da wird auch nicht gekämpft. Das heißt also, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, der fünfte Tag, also das muss man sich mal vorstellen. Die Muslime sind standhaft, wurden nicht besiegt. So sehr, dass die Franken und ihre Verbündeten allmählich müde wurden. Das ist schon mal eine Riesenleistung. Aber hier in dieser Schlacht ist etwas Ähnliches passiert wie in Ghazwat Uhud. Und zwar haben die Franken gesehen, okay, wir können von hinten die Muslime angreifen. Die Muslime hatten ihre Familien mitgenommen. Warum nehmen die ihre Familien mit? Diese Menschen, das war ja nicht nur ein kurzer Ausflug, eine Woche, 2 Wochen, dann gehen sie wieder nach Hause. Das konnte Jahre dauern, dass du eben da bist und dann geht's weiter dorthin. Also wenn du ein Soldat bist, dann kann es sein, dass du jahrelang nicht zu Hause bist. Also kommt deine Familie mit. Die Familie lässt du natürlich ein bisschen weiter weg, nicht mitten in der Schlacht. Aber die Franken haben diese Schwachstelle gefunden oder erkannt. Also man sagt, was die geheimdienstliche Aktivität angeht, waren die Europäer besser als die Muslime. Ja, die Muslime hatten nicht so sehr Informationen gesammelt, wie ist das Gebiet und so weiter. Ja, das war vielleicht ein Nachteil oder ein Grund für die Niederlage. Auf jeden Fall, die Franken haben dann mitbekommen, und das war am Tag Nummer 10. Also es ging 10 Tage lang und die Franken konnten nichts erreichen. Obwohl sie 10-mal so viele waren, ungefähr, wie die Muslime. Lass es nur doppelt oder 3-mal so viele sein. Wie gesagt, die Europäer haben da andere Statistiken. Ja, das kann man natürlich nicht verifizieren. Ist egal. Von mir aus waren sie nur doppelt. Auf jeden Fall waren sie mehr. Das kann ja niemand bestreiten. Und trotzdem waren die Muslime standhaft. Sie kennen die Gegend nicht, die Witterung nicht. Diese Schlacht war wann? Im Oktober. Also kalt, oder nicht? Also es war jetzt kein Hochsommer. Und die Franken haben dann also gesehen, okay, wir können von hinten angreifen. Die werden bestimmt ihre Familien verteidigen. Und das ist auch passiert. Also stell dir mal vor, da greift jemand deine Familie an. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich kämpfe jetzt weiter. Also was ist jetzt passiert? Die Armee der Muslime, einige sind zurück. Das heißt, die vorne sind, die sind nicht mehr so viele, können den Angriff nicht mehr standhalten. Abdurrahman al-Ghafiqi hat versucht, diese Leute daran zu hindern, weil wenn jetzt die Armee der Muslime zerbröckelt ist, das war's, und dann sterben alle. Aber er wurde getroffen und ist gestorben, ist gefallen, rahimahullah ta'ala. Und das war dann noch ein Grund, dass die Armee verunsichert war. Und es kam der Abend. Also alle Mann wieder nach Hause. Die Franken sind zurück und die Muslime sind in ihr Lager wieder zurück. Und der Kommandeur ist jetzt tot. Was machst du jetzt? Und du hast eine Riesenniederlage gerade an diesem Tag erfahren. Du hast gemerkt, ups, die haben hier eine Schwachstelle gefunden bei uns. Am nächsten Morgen werden die genau dort weitermachen. Da braucht man jetzt keine Habilitation in Kriegsstrategien, damit man das nachvollziehen kann. Also haben die Muslime gesagt, Koffer packen, wir ziehen zurück. Sie haben aber das Feuer gelassen, also Lagerfeuer, in ihrem Gebiet, dass die Franken sehen, okay, die sind noch da. haben alles Hab und Gut dort gelassen und sind zurück. Eine ganze Nacht hatten sie Vorsprung. Alles, was zu schwer war, wurde liegen gelassen. Hab und Gut. Also nochmal zurück. Bis sie in Poitiers waren, oder diese Gegend eben, hatten sie ja mehrere Städte eingenommen. Das heißt also, sie hatten sehr viel Kriegsbeute dabei. Und das ist auch ein Kritikpunkt einiger Historiker, dass sie anscheinend und immer, guckt mal, liebe Geschwister, Geschichte muss man immer mit Vorsicht genießen. Darf sie nie sagen, so war es, Punkt. Nee, immer mit Vorsicht. Wir haben keine Überlieferungsketten wie in der Hadith-Wissenschaft. Das kann so sein, könnte auch so sein, könnte auch so sein. Auf jeden Fall eine Darstellung lautet, sie hatten sehr viel Kriegsbeute mitgenommen und haben alles hinterlassen. Woher kommt diese Kriegsbeute? Ja, von den vorherigen Städten, die sie eingenommen haben. Und der Fehler war, dass sie nicht diese Kriegsbeute geschickt haben in den Süden, nach Andalusien. Denn eine Theorie lautet, abgesehen jetzt von den Familien, also das ist Fakt, dass die Familien dabei waren. Einige Familien, Frauen und Kinder waren dabei. Die andere Theorie lautet, warum haben einige während der Schlacht, warum sind sie zurück und kämpften dann auf der anderen Seite? Wegen der Kriegsbeute. Da sagen einige, also das ist unwahrscheinlich. Die Muslime, ja, kommen bis nach Paris und wollen kämpfen, weil da irgendjemand ein paar Krüge und ein paar Schafe klaut. Also das ist unrealistisch. Aus Mekka sind die raus, haben sich verteidigt, bis sie dann in Paris angekommen sind. Und außerdem, sie haben ja ihr Hab und Gut dort gelassen. Haben sie es mitgenommen? Nee. Wie dem auch sei. Fakt ist, die Franken kamen von hinten, haben angegriffen. Ein Teil der Armee hat sich zurückgezogen, um diesen Angriff zu bändigen. Und das führte dazu, dass die Armee in zwei geteilt war, also kleine Häppchen wurde für die Franken. Am nächsten Morgen, die Franken machen sich auf, um die Muslime wieder anzugreifen. Ei, wo sind sie, die Muslime? Weg sind sie. Jetzt hat dieser Anführer hat jetzt gedacht, das wäre eine List. Das ist irgendeine Falle. Auf einmal sind die weg. Die lauern irgendwo. Also hat er sie nicht weiter gejagt. Denn er dachte, wenn wir jetzt weitergehen, das ist irgendwie so ein strategischer Rückzug, und die lauern irgendwo, dass sie uns angreifen. Also hat er, Karl, hat gesagt, nee, wir gehen jetzt nicht weiter. Außerdem, sein Gebiet war sowieso in Sicherheit. Und somit kam es nicht weiter zu einem Angriff gegen die Muslime. Und so haben die Franken eben gegen die Muslime gewonnen. Und seitdem gab es keinen Angriff der Muslime in dieser Region. Also seitdem ging es nur noch rückwärts. Die Franken haben dann, also das werden wir ja noch sehen, inshallah ta'ala, also es gab keinen Vormarsch der Muslime Richtung Paris oder Richtung Gallien und so weiter und so fort. Und diese Schlacht, wie gesagt, haben die Europäer als besondere Schlacht erwähnt, so dass sie gesagt haben, hätte man diese Schlacht verloren, dann würde man in Europa, dann wäre Europa muslimisch geworden. Also diese Schlacht, das war kurz vor Paris, das war's jetzt, ja. Und so eine Riesenarmee, noch größer können die keine Armee zusammentrommeln. Würden die Muslime, hätten die gewonnen, das bedeutet, die anderen Gebiete hätten dann nicht gekämpft oder nicht so kämpfen können. Aber dazu kam es nicht, und so wurden die Muslime zurückgeschlagen. Einige Historiker, wie ich vorhin sagte, dazu gehört Gustave Le Bon, sagte, dass der Rückzug der Muslime auch die Chance auf fortschrittliche Zivilisation und Kultur, dass die Europäer das verpasst haben. Also es war bekannt, Andalusien, für die Wissenschaft, das kann man auch nicht bestreiten. Und die Europäer damals waren nicht so fortschrittlich wie die Muslime. Und deswegen bedauern es einige Europäer, dass die Muslime nicht bis eben ganz Europa gekommen sind, sonst hätte man viel früher diese Zivilisation mitbekommen, die in Andalusien vorhanden war. Na, das wäre dann diese Schlacht von Poitiers. Und wie gesagt, inshallah ta'ala machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.